Wir kommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist erstmal Spaß. Ja, Zart zur Pflege, für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, Zart zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Startklar. Test. Mikrofon. 1, 2, 3. Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen bei Tatort Pflege. Heute mit meiner Lieblingsgästin Judith Seeb. Bald auch Pflegepädagogin. Eigentlich ist sie schon Pflegepädagogin. Sie ist Wundexpertin, hat lange in der Psychiatrie gearbeitet und auch Fachexpertin für das heutige Thema. Hi!
Oh, danke, danke, danke. Ich hoffe, mein Mikrofon funktioniert an dieser Stelle auch.
Teste doch mal.
Ja, hallo, kann man mich hören?
Oh, wunderschön, je dichter du rangehst, je besser wird die Stimme.
Super und danke, dass ich wieder dabei sein darf und heute meine Expertise zu diesem durchaus ja auch umfangreichen Thema dazugeben darf.
Das Thema war auch ein Wunschthema, weil ich glaube, viele Auszubildende da draußen kriegen einen Knoten im Kopf, wenn man von den zahlreichen verschiedenen Demenzformen redet und dann im Volksmund immer einfach nur Alzheimer gesagt wird.
Ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich deswegen nachvollziehen, weil es mir irgendwann genauso ging in der Ausbildung und ich bin auch ehrlich auch in den Jahren danach schon als Fachkraft. Und also wenn man sich dann belesen möchte und sein Wissen erweitern möchte, muss man ja durchaus auch geduldig sein, weil es ist ja wirklich ein großes, breites Feld von unterschiedlichen Diagnosestellungen, wie entstehen Erkrankungen und so weiter und so fort, kann ich total nachvollziehen.
Und wie heißt es so schön, das ist ja auch sehr umfassendes Thema, wird in 1000 verschiedenen Facetten von den Nachwirkungen, den Umgang mit Angehörigen und verschiedenen Konzepten, Pflegekonzepten, Theorien beleuchtet. Und man kann über dieses Thema Demenz, Demenzformen und die häufigste davon ist Alzheimer 3 Tage reden.
Ja. Haben wir aber heute nicht vor, keine Angst.
Schade. Ich wäre bereit.
Das Thema kompakter aufzuarbeiten und nicht 3 Tage hier zu unterhalten. Ich denke, da möchte dann auch irgendwann niemand mehr zuhören. Aber ja, definitiv. Und was man ja auch sagen muss, die Medizin und Forschung ist ja auch noch nicht allwissend zu dieser Thematik. Also da ist ja auch immer noch irgendwie viel Luft nach oben. Man stellt sich noch viele Fragen zu Entstehungen. Warum wird der eine krank? Warum wird der andere nicht krank? Warum bekommt der eine eine Demenz vom vaskulären Typ? Warum bekommt der andere eine Demenz vom Typ Alzheimer? Da ist ja, haben wir ja auch noch ganz, ganz viele Fragen, die noch nicht vollständig geklärt sind.
Absolut. Und weil Zuhörer Wunsch war und wir auch schon mal Demenz an sich gemacht haben, haben wir uns heute halt die spezielle Form und häufigste Form Alzheimer vorgenommen. Dann doch starten mit dem Fachwissen.
Ja, starte doch einfach mal. Bereichere unser Wissen.
Das Fachwissen.
Alzheimer ist eine neurodegenerative Erkrankung, die bei den oder bei der Gehirnzellen allmählich absterben, was zu Gedächtnisverlust führt, also einem kognitiven Verfall und auch zu Verhaltensveränderungen führen kann. Sie ist die häufigste Form, wie jetzt schon zum dritten Mal gesagt, von den Demenzformen und sie betrifft vorwiegend ältere Menschen. Alle über 65 heißt es da in den Statistiken. Die Ursache sind abnormale Ablagerungen von Proteinen, also Eiweißen. Die nennt man auch Plaques. Da bildet sich so eine Art Fibrillengebilde im Gehirn, die Nervenzellen dann schädigen und dadurch sterben die Nervenzellen ab. Judith nickt ganz fleißig. Genau.
Ja, Wackeldackel-Syndrom.
Genau. Man forscht auch nach wie vor daran, warum dieses Eiweiß sich dort im Gehirn ablagert. Neueste Forschungen sagen ja auch ganz schön viel Mikrobiomstörungen.
Ja, weil es geht hier um den Darm.
Genau. Die Symptome, willst du weitermachen?
Ja, ich mache einfach mal weiter mit den Symptomen. Häufig geht das ja einher mit einem Gedächtnisverlust, der am Anfang eigentlich immer noch so ein bisschen bagatellisiert wird, weil jeder darf ja mal was vergessen und das nimmt dann natürlich im Laufe der Zeit auch zu. Auch Orientierungsstörungen zu Ort, Zeit, Personen ist etwas, was man im Verlauf beobachten kann. Es kommt auch zu Sprachproblemen und eben dieser Problematik, die richtigen Worte zu finden. Und meistens in weiteren Stadienverlauf hat man dann auch eine verminderte Urteilsfähigkeit. Die Persönlichkeit verändert sich. Das führt dann auch dazu, dass Personen, die man eigentlich eher ausgeglichen kennt, dann auch schon durchaus schnell böse werden, aggressiv reagieren. Es gibt dann auch zunehmend Schwierigkeiten bei alltäglichen Aufgaben und der Versorgung. Das ist ja dann auch häufig das, dass man irgendwann eben auch entscheiden muss, kann derjenige eigentlich noch so alleine zu Hause bleiben und sich dort versorgen? Wahrscheinlich nicht. Stimmungsschwankungen ist etwas, was man durchaus im Laufe der Erkrankung sieht. Die Menschen ziehen sich zurück, natürlich, weil sie selber auch merken, dass sie unsicherer werden und sie möchten sich natürlich diesen Situationen auch nicht aussetzen. Und das, was wir allgemein als Verwirrung bezeichnet, ist eben auch was man deutlich erkennen kann im Verlauf der Erkrankung.
Perfekt. Diagnostik. Auch hier, wie bei allen Demenzformen, man macht erstmal eine gründliche Anamnese mit den verschiedensten geriatrischen Assessments. Wir gehen später bestimmt auch nochmal darauf ein, was man da alle tun könnte. Von eine Uhr zeichnen lassen zum Beispiel oder Geld zählen lassen und ähnliches. Eine körperliche Untersuchung wird auch gemacht, dass man guckt, inwiefern die Reaktionsfähigkeit ist. Dann werden verschiedenste neurologische Tests gemacht, um halt die kognitiven Fähigkeiten genau auszutesten. Und man macht auch eine Bildgebung, man macht ein MRT oder ein CCT vom Kopf, also ein CT vom Kopf, um zu gucken, ob man diese Ablagerung im Gehirn sehen kann. Man kann Bluttests machen und kann ja hier auch gucken, ob die Eiweißwerte oder ähnliches verändert sind. Also vorwiegend macht man das auch, um Differentialdiagnostik zu machen, ob Entzündungswerte da sind und so weiter und so fort. Und man kann auch eine Liquoranalyse machen. Auch die ist eher für die Differentialdiagnostik, um eine Hirnhaut- oder Gehirnentzündung auszuschließen. Therapie.
Genau, Therapie. Da ist natürlich immer so die medikamentöse Behandlung auch ganz vorneweg. Allerdings glaube ich, da bei Alzheimer oder allgemein bei Demenz sind wir da immer noch in einem Feld, wo das auch nur begrenzt bis zu bestimmten Stadien wirklich auch einen Sinn macht, medikamentös zu unterstützen. Wir haben viel im Bereich der kognitiven Therapie, also wir fördern Gedächtnis, wir fördern Erinnerungen, wir fördern auch Alltagsbewältigung. Da zählt dann auch natürlich die Ergotherapie mit rein, die Physiotherapie, die Patienten sollen ja mobil bleiben, sollen bei Kräften bleiben. Die psychologische Betreuung ist ganz wichtig und das nicht nur des Betroffenen, sondern auch des familiären Umfeldes hier an der Stelle. Das Lebensumfeld muss angepasst werden, je nachdem, wie weit die Erkrankung voranschreitet. Es gibt Unterstützung durch uns, durch die Pflegekräfte und natürlich auch eine allgemeine soziale Betreuung. Genau, und dann ist es eben so, wir sind hier im Bereich von Gedächtnistraining, emotionaler Unterstützung. Wir sorgen für strukturierten Tagesablauf und sorgen natürlich auch für Sicherheitsmaßnahmen im Haushalt. Ausgewogene Ernährung ist ganz wichtig. Wir hatten ja vorhin den Punkt der körperlichen Untersuchung. Und da geht es natürlich auch darum, der Patient, ne, wie ist der BMI, ist der übergewichtig, untergewichtig, ist die Ernährung an sich überhaupt angepasst und nicht nur einseitig. Körperliche Aktivität. Soziale Kontakte sollen natürlich auch gefördert werden, denn der Mensch und das Gehirn lebt ja und entwickelt sich ja auch unter sozialen Kontakten. Und wenn es dann eben drauf ankommt, vielleicht auch die Unterstützung allgemein auch bei der Körperpflege.
Das Fallbeispiel.
Wunderbar, dann gehen wir doch direkt rein in den Fall und ich habe ein mal spacigeres Bild von der KI mitgebracht. Johannes T. heißt der gute Mann, ist 64 Jahre, also relativ jung, finde ich, für eine Alzheimer-Erkrankung. Weil wir sagen ja, eigentlich betrifft es ältere Menschen, so ab 65 plus, lagern sich dann Plaques ab. Was siehst du auf dem Bild?
Ich sehe einen Herrn und ich würde sagen, ja, der sieht wirklich aus wie 64. Ja, das kommt gut hin. Der wirkt schon auch irgendwie so ein bisschen panisch und überfordert. Er sieht verzweifelt aus und fasst sich auch mit beiden Händen an den Kopf. Über seinem Kopf sind, ich habe es ein bisschen klein hier aufgemacht, sind das Schmetterlinge, die über ihm oder Staub, was so über seinem Kopf sich bildet, so als wenn ihn das so verlässt, als wenn ihn seine Gedanken verlassen und er wirkt wirklich verzweifelt in seiner Situation, vielleicht auch überfordert. Ich glaube, er scheint überhaupt nicht zu wissen, was er jetzt eigentlich machen soll.
Ich fand es sehr schön, weil es natürlich nicht natürlich aussieht. Es ist ja schon ein bisschen künstlerisch angedacht, dass aus dem Gehirn heraus, so wie die Gedanken springen weg, ich weiß nicht mehr, was ich gerade machen wollte, ich weiß nicht mehr, wie das Wort heißt, ich weiß nicht mehr, vielleicht welche Uhrzeit oder welcher Tag gerade ist. Das sind also die ersten Symptome vielleicht auch, dass man Dinge verwechselt. Und das ständig, also jeder von uns hat mal Wortfindungsstörungen oder mal einen Tag, wo er sich nicht gut konzentrieren kann. Und das ist ja dann wirklich bei denen in den Anfangsstadien täglich, die können das gut deckeln, indem sie ja oft sagen, ja, genau das habe ich gemeint oder genau so wollte ich das ja machen. Wenn man dann nachfragt, können die das schon auch gut bis zu 20 Minuten aufrechterhalten im Gespräch, dass man es erstmal nicht merkt. Und dann nach 20 Minuten spätestens würde man in einem Gespräch auch bei einer beginnenden Demenz oder bei einem beginnenden Alzheimer, Typ Alzheimer, merken, dass derjenige Symptome hat. Und für die ist es am Anfang ja auch so, dass die sehr, sehr viel davon mitkriegen und Angst haben, dass sie vergesslich werden. Und das sieht in dem Bild ja auch schon so aus, als ob der merkt, dass es jetzt, naja, sein Gedächtnis nicht mehr so funktioniert. Und vielleicht mit 64 könnte er ja sogar auch noch arbeiten. Ja, da ist man ja vielleicht noch nicht Rentner.
Ja, also wir wahrscheinlich noch nicht. Später. Wir gehen wahrscheinlich ein bisschen länger arbeiten. Aber ich denke mal, diese Panik und diese Angst, die einen da befällt, in dem Moment, wo man merkt, man kann sich selber nicht sortieren und da gibt's so Dinge, die hängen über einem in der Luft und man kommt nicht ran. Ich glaube, ohne das jetzt schon mal so erlebt zu haben, aber ich glaube schon, dass das ja auch was ist, was sehr beängstigend ist. Du hast übrigens vorhin gesagt, 64 ist so jung, aber ich habe mal gelesen, dass man ja auch davon ausgeht, dass die Erkrankung ja eine sehr, sehr lange, fast symptomfreie Vorlaufzeit hat,
ja,
in der man aber schon Veränderungen auch erkennen könnte, wenn man sie denn dann untersuchen würde. Aber die Patienten kommen ja dann auch wirklich erst zum Arzt, wenn sie ja auch schon Symptome haben, die sie dann eben beängstigen. Also 64 ist schon durchaus, denke ich, realistisch. Ja.
Genau. Also man beobachtet, dass auch jüngere Patienten ja als früher bekommen. Und nochmal, da ist die Forschung ja dran. Woran liegt das? Auch an diesem durchaus vielleicht nicht ganz so angepassten Ernährungsverhalten mit 100.000 Nahrungsergänzungsmitteln und Konservierungsstoffen oder nicht so ausgewogene gesunde Ernährung. Ist aber nicht völlig erforscht, wartet jetzt Nein. als Ursache.
Okay. Sollen wir dann mal uns die Situation angucken?
Ja, lass uns mal gucken, wie Johannes wirklich so geht.
Soll ich mal vorlesen?
Bitte.
Okay, ich bemühe mich. Die Situation. Der 64-jährige Johannes T., pensionierter Gymnasiallehrer der Oberstufe, ist seit seines Lebens an vielen Themen interessiert und hat zahlreiche Hobbys. Vor etwa einem Jahr stellt seine Tochter zum ersten Mal fest, dass er etwas vergesslicher erscheint als zuvor. Doch sie macht sich noch keine Gedanken. Schließlich vergisst jeder mal etwas und ihr Vater kommt so langsam in die Jahre. Außerdem liegt der Tod der Mutter erst 4 Jahre zurück und sie fragt sich oft, ob ihr Vater das eigentlich schon überwunden hat oder ob er nicht doch noch sehr trauert und dadurch vergesslicher ist. Einmal verlegt er einen Schlüssel, der erst nach intensiver Suche in einer Zuckerdose gefunden wird. Beide lachen, schütteln den Kopf und denken sich nichts weiter dabei. Einige Wochen später vergisst er eine Verabredung zum gemeinsamen Einkaufen. Das ist ungewöhnlich, weil er sonst schon immer auf der Straße bereitsteht, wenn sie ihn abholen kommt. In letzter Zeit zieht er sich auch ein wenig zurück von seinen sozialen Kontakten, von denen er allerdings auch eine Menge hat. Mehr als sie selbst je ertragen würde. Kegelclub, Wanderverein, Literaturclub. Zum Kegeln und Wandern wolle ihr Vater wegen chronischer Kniebeschwerden nicht mehr gehen, sagt er, und der Literaturclub habe ihn zuletzt gelangweilt. Sie wundert sich auch, dass er auf einmal gerne essen geht.
Du hast doch immer so gerne gekocht, sagt sie.
Ich kann es mir leisten, also gehe ich jetzt essen. Warum soll ich mir noch die Mühe machen?
Und wo gehst du essen?
Fragt sie nach, aber auch da antwortet er ihr ausweichend.
Es gibt so viele Restaurants, mal hier, mal da.
Dann spricht sie eines Tages eine Nachbarin ihres Vaters an. Ihr sei aufgefallen, dass ihr Vater gar nicht mehr den Müll rausstelle. Sie stimmt ihr zu, dass ihr Vater in letzter Zeit vergesslicher zu werden scheint.
So fing es bei meiner Mutter damals auch an,
sagt die Nachbarin.
Achten Sie mal darauf, ob die Toilette und die Wäsche noch sauber sind.
Sie erschrickt ein wenig. So schlimm ist es mit ihrem Vater gewiss nicht. Sie ist doch erst vor 4 Wochen noch da gewesen und außer einer kleinen Vergesslichkeit war alles in Ordnung. In der Wohnung stellt sie dann aber tatsächlich fest, dass die Toilette nicht mehr so sauber ist, wie sie es bei ihrem Vater gewohnt ist. Er wirkt auch ein wenig ungekämmt und schlecht rasiert. Sie spricht ihn an.
Frau Meier sagt, du würdest deinen Müll nicht mehr rausstellen.
Wer sagt das?
Unsere Nachbarin, Frau Meier.
Kenne ich nicht,
antwortet er, obwohl sie seit über 30 Jahren Nachbarn sind. Sie selbst hat als Kind von ihr herrlich viele Süßigkeiten bekommen.
Ich kann mir doch nicht von allen, die hier wohnen, die Namen merken.
Ihr Vater scheint verärgert. Dann wird ihr allmählich klar, dass die Vergesslichkeit doch viel schneller voranschreitet, als es normal ist. Sie redet mit Engelszungen auf ihren Vater ein, bis er schließlich einem Arzttermin zustimmt.
Die Analyse.
Ach ja.
Das war's. Was sagen wir dazu?
Kennen wir, typischer Verlauf, hab auch gleich wieder so ein bisschen Gänsehaut, weil man ja auch manchmal so an auch private Geschichten, die man so erlebt hat, erinnert, wo dann so die ersten Symptome aufkommen und man dann auch erstmal eine Weile nicht so merkt, weil, keine Ahnung, Süßstoff mit Zucker verwechselt wird oder ähnliche Sachen. Und man sich erstmal so denkt, naja, ist ja erstmal nicht schlimm. Wenn dann aber Süßstoff und Zucker mit Salz verwechselt wird, wird es dann schon ein bisschen skurriler. Aber auch da denkt man noch, war vielleicht aus Versehen. Und so steigert sich das dann. Dann liegen irgendwann ganz viele Zettel überall. Aber irgendwann ist dieser Zustand so da, dass man es halt einfach auch nicht mehr übersehen kann. Was dann natürlich manchmal auch schon, also dann ist manchmal auch schon sehr, sehr weit fortgeschritten schon. Wenn man es dann eigentlich gar nicht mehr übersehen kann, sind die Symptome ja schon so massiv, dass es dann früher
gefährlicher
wird. Für die Eigen- und Fremdgefährdung wird es ja dann noch gefährlicher. Dann können ja auch Dinge verwechselt werden oder mit dem Toaster probiert werden, normales Essen warm zu machen und so weiter und so fort.
Bei mir hier im Haus, wir wohnen ja hier in einem Mehrfamilienhaus, gab es ein Ehepaar, die Frau ist mittlerweile auch verstorben und der Mann, der aber hier noch bei uns im Haus wohnt, der erzählt halt auch, sie hatte halt auch ganz schlimm Alzheimer in den Jahren, bevor sie dann auch verstorben ist und er hatte sich eigentlich und sie haben sich geschworen, sie pflegen sich dann irgendwann mal gegenseitig und hatten da so die Vorstellung, wie sie ihren Lebensabend so wirklich bis zum Schluss verbringen, egal was passiert und der hat dann aber auch erzählt, er konnte das irgendwann nicht mehr deckeln, die hatte eben auch eine Demenz vom Typ Alzheimer. Und die war dann so, die ist dann nachts aufgestanden, ist durch die Wohnung gelaufen, dann konnte die sich in der eigenen Wohnung, in der sie jahrelang schon lebten, nicht mehr orientieren und hat dann nachts teilweise in der Kälte im Winter nur im Schlafanzug oder im Nachthemd den Weg nach draußen genommen und dann hat er sie draußen im Dunkeln suchen müssen und die Polizei musste öfter gerufen werden und das ist ja dann schon auch, wo wir im Bereich, wo wirklich die Eigengefährdung ganz massiv sind.
Ja.
Die Kompetenzbereiche.
Lass uns eine Analyse machen.
Ja, wollte ich gerade vorschlagen.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Kompetenzbereich 1. Wir machen ja erstmal die, wie gesagt, eine Anamnese, auch eine pflegerische, eine Informationssammlung bei einer Demenzform ist wichtig, um zu gucken, wie genau sind denn überhaupt die Einschränkungen, um eine Pflegediagnose überhaupt genau zu identifizieren können. Sind Beeinträchtigungen in der verbalen Kommunikation da? Sind Beeinträchtigungen im Erinnerungsvermögen da? Und wenn ja, in welcher? Zur eigenen Person, zu anderen Personen, zu Ort, Zeit, Situation? Also müssen die Orientierung und so weiter und alles ja auch richtig einschätzen können. Inwiefern haben wir eine reduzierte, verzögerte oder fehlende Fähigkeit, auf bestimmte Anzeichen zu reagieren und auch zurückzureagieren, Zeichen zu empfangen, Zeichen zu verarbeiten, wiederzugeben, Sachen wiederzugeben, zu paraphrasieren? Inwiefern haben wir ein Selbstversorgungsdefizit? Das hat ja Johannes definitiv schon, wenn sie sagt, er ist ungekämmter und unrasierter und die Wohnung ist ungeputzter. Er scheint ja dann schon in einer chronischeren Verwirrtheit zu sein. Ist ja keine akute wie bei einem Delir, muss man auch nochmal unterscheiden. Eine chronischere Verwirrtheit, die sich steigert gerade. Wir haben einen Sicherheitsverlust, ja, also da sind wir bei dem Punkt, er könnte eigen- und fremdgefährdet werden, wenn er solche Sachen macht, wie einfach auf die Straße gehen und nicht mehr wissen, wo er eigentlich hingehen wollte. Er wirkt desorientierter und das häufigste Assessment, was wir hier benutzen, ist der Mini-Mental-Status-Test. Genau. Du ergänzen?
Nee, ich finde das erstmal so fürs Erste, für den Anfang finde ich das super. Hätte ich jetzt erstmal nicht zu ergänzen.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Dann mach doch weiter mit der Kommunikation.
Genau, die Kommunikation, der Kompetenzbereich 2, da könnte man natürlich jetzt, je nachdem, wie stark der Patient schon beeinträchtigt ist in seiner Kommunikation, ne, man sagt ja immer, im Bereich von allen Demenzformen ist es ja so, dass die Patienten sich ja in ihrer Kommunikationsfähigkeit eben zurückentwickeln. Und dadurch, dass es ja eine Erkrankung ist, die ja fortschreitend ist, kann man eben nicht erwarten, dass sie kommunikativ irgendwann wieder auf unsere Ebene zurückkommen. Das heißt, wir müssen auf ihre Kommunikations- und auch auf ihre Emotionsebene gehen. Und das kann man ja dann machen mit entsprechenden Validationstechniken. Und was man natürlich auch machen sollte allgemein, auch wenn man jetzt die Validation an sich vielleicht noch nicht so beherrscht oder nicht kennt, dass man eben mit bestimmten W-Fragen arbeitet. Ja, also ich stelle Fragen, wo ich einfach nur ein Ja oder Nein hören möchte oder einen bestimmten Fakt hören möchte. Ich mache es den Patienten eben einfacher zu antworten und sage nicht, wie denken Sie denn jetzt darüber, weil da braucht man mehrere Sätze zu. Dann geht es auch ganz viel darum, Gefühle anzusprechen und auch Gefühle zu sehen am Patienten, also auch viel um nonverbale Kommunikation. Es geht um Blickkontakt, ja, beobachtet euren Patienten, guckt ihn an, seid respektvoll. Was man auch anwenden kann, ist, dass man eben auch mit einer deutlichen und tiefen Stimme spricht, langsamer spricht, um das Verständnis zu fördern und auch zu wiederholen im nötigen Fall. Oder auch mal dem Patienten zu sagen, haben Sie verstanden? Können Sie noch mal kurz wiederholen, was ich gesagt habe, um wirklich auf einer Ebene und auch auf einer Verständnisebene zu sein? Auch noch mal Gesagtes verdeutlichen oder umschreiben, das sind Dinge, die man durchaus nutzen kann. Möchtest du noch was ergänzen dazu?
Ja, ich finde auch diese basale Stimulation, also dieser Körperkontakt, Initialberührung ist ja eins der elementaren Elemente in der basalen Stimulation, dass man durch eine Berührung am Oberarm zum Beispiel, die man so 2-3 Sekunden die Hand am Oberarm liegen lässt, ja auch schon eine Beruhigung und eine Begrüßung ist.
Ja.
Und derjenige ja dann auch fokussierter ist auf das Gespräch oder die Kommunikation, die gerade aufnehmen möchte. Und dass dieser Körperkontakt auch wichtig ist, weil wir haben, unser Körpergedächtnis ist oft länger verankert als unser verbales Gedächtnis, weil wir ja auch zuerst mit unserem Körper als Kinder und Babys lernen zu krabbeln und zu klatschen und zu singen und zu... Deswegen können die oft ja auch sogar komplette Liedtexte noch singen, aber eigentlich nicht mehr normal kommunizieren, können dabei sogar tanzen, weil diese Emotionen und das Körpergedächtnis da länger drin ist und länger tiefer verankert ist im Langzeitgedächtnis als einzelne Worte, gerade komplizierte Worte. Und deswegen ist dieser Körperkontakt auch wichtig, weil das Körpergedächtnis halt besser funktioniert.
Genau, Initialberührung und so weiter. Natürlich aber auch immer dabei beobachten, wie reagiert der Patient. Wenn Patienten dann eher schreckhaft oder ängstlich reagieren, dann muss man sich natürlich auch zurückziehen, weil dann war es anscheinend in dem Moment auch schon 1:1. Also immer bitte dabei beobachten, wie reagiert euer Gegenüber.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Machen wir weiter mit Kompetenzbereich 3?
Natürlich.
Ah, super. 1, 2, 3.
Interprofessionelle Arbeiten. Da haben wir ja verschiedene Berufsgruppen. Im Fall von Johannes eher wahrscheinlich ein Hausarzt, der dann überweist zu einem Neurologen, der die Testung macht, oder zu einem, je nachdem, auch vielleicht Psychologen, aber in der Regel
Psychiater.
Psychiater, genau. Ja. Oft machen die Testungen dann aber erstmal Neurologe. Und dann guckt man ja ambulant auch weiter. Je nachdem müsste man ja auch gucken, dass er ein Pflegegrad bekommt, dass ein Pflegedienst beauftragt wird, nachdem der Pflegegrad da ist. Oder dass er eine Reha nochmal bekommt zum Trainieren. Oder dass er Ergo- oder Physiotherapie, Sporttherapie bekommt. In der Reha-Klinik machen wir dann auch Musik- und Kunsttherapie, Gedächtnistraining und so weiter. Ich glaube noch nicht, dass er in dem Zustand ist, dass er häuslich nicht mehr betreut werden kann. Von der Einschätzung würde ich schon denken, da er auch ein Selbstversorgungsdefizit hat und so wirklich in allen Bereichen, die man so einschätzt für einen Pflegegrad, müsste er schon einen Pflegegrad 2 oder 3 haben, also auch eine gute ambulante Betreuung brauchen, wahrscheinlich auch Essen auf Rädern und so, wenn er jetzt immer nur essen geht und gar nicht mehr selber kocht. Er braucht bestimmt auch...
Na, hoffentlich geht er essen. Hoffentlich geht er essen.
Das nicht, dass er einfach nicht. Er kann ja jetzt auch mangelernährt sein, genau.
Ja.
Ja, ja, ist auch meine Vermutung, dass er eben kaum essen geht. Die haben ja dann manchmal auch gar kein Hungergefühl mehr. Oder haben gedacht, sie haben gerade gegessen und so. Also er braucht auf alle Fälle eine Haushaltshilfe und er braucht Essen auf Rädern, dass das regelmäßig da ist. Betreuungsassistenten, genau, man könnte auch. Manchmal
die Familie mit einbeziehen.
Familie ganz doll mit einbeziehen. Wer macht wann was? Wir wissen ja nicht, ob er nur eine Tochter hat oder ob er mehr Kinder hat. Stand nicht direkt drin. Aber er hat da bestimmt noch andere Angehörige und er hat ja zahlreiche soziale Kontakte, die ja vielleicht auch was machen. Sein ganzer Freundeskreis, den er vorher hatte, die werden bestimmt auch mal vorbeikommen, was machen. Man kann echt viel hier ins Rollen bringen. Die Diagnostik ist ja noch nicht erfolgt. Also er müsste ja jetzt erstmal auch die Diagnose bekommen.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Soll ich weitermachen mit Kompetenzbereich 4?
Klar.
Ja, der Kompetenzbereich 4, das ist ja immer der Bereich, in dem es uns um Gesetze geht, um Verordnungen und ethische Leitlinien. Und da bewegen wir uns hier zum Beispiel auch ganz groß erstmal am Betreuungsrecht. Also muss ja irgendwann betreut werden, kann ja noch für sich selbst sorgen, im Verlauf wahrscheinlich irgendwann nein. Und dann ist natürlich da auch die Frage im ganz, ganz weiteren Verlauf, da sind wir jetzt noch lange nicht, aber wie sieht's aus mit einer Unterbringung, wenn er zum Beispiel weiterhin eigengefährdend oder vielleicht auch irgendwann fremdgefährdend ist. Ganz wichtig natürlich immer der Bereich Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz. Wir haben auf jeden Fall immer eine Dokumentationspflicht und wir haben natürlich immer den Datenschutz. Auch der Demenzerkrankte hat ein Recht, dass seine Daten geschützt bleiben. Wir haben eventuell die Patientenverfügung und eben die Frage, was ist sein letzter Wille? Wie möchte er das mit ihm, was soll mit ihm passieren, was soll nicht passieren? Denn das darf er schon durchaus auch jetzt noch entscheiden und sollte er. Und wir haben ja schon ganz kurz gerade gesagt, das Unterbringungsrecht und da zählen natürlich irgendwo dann auch die freiheitsentziehenden Maßnahmen mit dazu, wenn er eigen- und fremdgefährdend ist.
Perfekt. Was ich schon angedeutet hatte, ist ja Sozialgesetzbuch 11 mit dem Pflegegrad und allen anderen Paragraphen, die da drin sind, von Wohnungsumbau bis Verhinderungspflege und so weiter und so fort. Tagespflege, da könnte er auch hingehen und.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Kompetenzbereich 5, unser letzter in der Runde. Und natürlich haben wir unseren wunderschönen Expertenstandard zur Beziehungsgestaltung von Menschen mit Demenz, weil es ist ja eine Demenzform und da wird ja auch wirklich ganz viel wieder auf die Kommunikation, Gestaltung, Betreuung, Beschäftigung, Biografiearbeit eingegangen. Dann hätten wir das Pflegemodell von Erwin Böhm für die psychobiografische Gestaltung und das psychobiografische Modell, wo ja hier auch nochmal wirklich narrative erzählende Interviews, der Patient erzählt seine Geschichten, um die Biografie wirklich gut aufzuarbeiten. Wir haben natürlich auch vielleicht das Pflegemodell nach Tom Kitwood mit der personenzentrierten Pflege, dass er wirklich personenzentriert individuell betrachtet wird. Wir haben die Validation schon genannt, ist ja auch ein Pflegekonzept. Wir hatten basale Stimulationscodes erwähnt, ist auch ein Pflegekonzept und wir hatten das Assessment, das hatten wir auch erwähnt bei der Informationszentrierung Sammlung im Kompetenzbereich 1, nämlich Mini-Mental-Status-Test. Und wir könnten natürlich auch hier wieder ethische Prinzipien, ethische Diskussionen, ist hier die Autonomie versus der Fürsorgepflicht. Er ist trotzdem ja noch autonom, er ist in seiner Geschäftsfähigkeit noch nicht so, dass er einen Betreuer hat. Er kann die Dinge eigentlich noch entscheiden. Wir wissen noch nicht, wie weit die muss noch ausgetestet werden, wie weit sie fortgeschritten ist. Und wir müssen gucken, wie eigen- und fremdgefährdet er ist.
Ja, super.
Die Berufserfahrung und das Zusatzwissen.
Abschließend, wie wäre deine Berufserfahrung dazu?
Zur Demenz allgemein, zum Alzheimer, alles? Ja, natürlich viel, weil egal in welchen Bereichen du arbeitest, jetzt mal abgesehen vielleicht von einer Entbindungswöchnerinstation, hast du ja Patientinnen und Patienten eben, die eine Demenz im Background irgendwo haben. Und natürlich, zum einen, pflegerisch sind das Patienten, die sind schon sehr herausfordernd. Manchmal, weil sie machen ja nicht das, was man in dem Moment gerne manchmal möchte. Sie machen alles andere, aber sie machen nicht das, was man möchte. Und sie fordern einem eigentlich sehr viel Zeit ein. Zeit, dieses wundervolle Wort, wo einem ja heute jeder sagt, naja, Zeit haben wir halt nicht, was natürlich total schade ist, gerade für die Betreuung und den pflegerischen Kontext mit diesen Patienten. Was ich auch sehr eindrucksvoll immer fand, aber meistens eben auch negativ eindrucksvoll oder traurig eindrucksvoll, wenn Angehörige auch natürlich zu Besuch kommen, wie man aussieht, wie die darunter leiden, unter dieser Entwicklung und dass die einem natürlich sehr häufig sagen, er oder sie ist nur noch ein Schatten von sich selbst, was wir in dem Moment nicht beurteilen können, weil wir sehen den Patienten ja nur so, wie er aktuell ist. Wenn man dann aber mal Bilder sieht von früher, schon denkt, oh Gott, ja, da geht halt viel Persönlichkeit einfach auch mit dieser Krankheit irgendwie auch verloren. Ne? Das verliert sich alles hinter so einem Vorhang, der irgendwie immer dicker und immer schwerer und immer länger irgendwie wird. Und das ist dann schon, also ich finde, es ist ein wahnsinnig trauriges Krankheitsbild einfach auch.
Da fällt mir die familienzentrierte Pflege ein wieder von Friedemann, weil da wirklich die ganze Familie und gerade die nahen Angehörigen und die pflegenden Angehörigen mit drunter leiden, vielleicht mit erkranken und dann auch ja verletzt sind, wenn derjenige vielleicht gerade mal in einer anderen Welt ist oder aufbrausender ist, sie nicht erkennt und so.
Ja.
Und ja, es ist herausfordernder, durchaus öfters solche Menschen zu pflegen, kann aber auch total schön sein, wenn man die richtige Basis gefunden hat, gemeinsam singt, gemeinsam lacht, eine entspannte Pflege hat. Dafür braucht man aber Zeit, wenn sie nämlich vertrauen und entspannt sind, weil oft ist ja die Angst, blockiert das Gehirn ja nochmal. Ja, sobald die Angst haben, wissen wir alle, wenn wir Angst haben, sind wir blockiert, dann können wir keine Prüfung schreiben und so weiter und so fort. Adrenalinausstoß und dann funktioniert die Gedächtnisleistung noch viel weniger.
Ja.
Das heißt, oberste Gebot ist hier wirklich, ich muss Geduld und Zeit haben. Häufig waren es ja auf Stationen immer die, die man zuletzt gemacht hat, weil man dann ab um 10 die Visite und alle anderen, die halbwegs irgendwelche wichtigen Termine hatten, schon fertig hatte, dass man in Ruhe Zeit hat, zwischen Frühstück und Mittagspause sich in Ruhe um diese Menschen zu kümmern. Man muss man auch immer gucken, wie ist die Organisation auf der Station, bin ich akut, bin ich in der Langzeitpflege und so weiter. Es gibt verschiedene Demenz-WGs, es gibt tolle Wohnkonzepte, es gibt tolle Pflegeheime dafür und es gibt auch demenzfreundliche Krankenhäuser.
Ja.
Es gibt auch Konzepte für, die spezifisch immer, sobald jemand anfängliche Symptome hat, weil die vielleicht noch nicht diagnostiziert sind oder die Diagnose mit bei Einlieferung steht, weil die haben ja dann auch andere Sachen wie Oberschenkel, Halsbruch oder andere Untersuchungen, Herzkatheter, dann kommen sie mit einer Demenz schon als Vorerkrankung, dass dann auch immer noch mal diagnostiziert wird, dass die ein ruhigere Zimmer kriegen, dass die nicht mitten im Trubel im Vierbettzimmer liegen und. Da gibt es ja auch Konzepte und demenzfreundliche Krankenhäuser sind da auch wirklich durchaus, also viele Kliniken machen sich da auf den Weg und ist auch notwendig, weil die Kompensationsbehandlung von mehreren Diagnosen gleichzeitig ist ja für Kliniken in der Fallpauschale eh immer schwierig.
Man muss sagen, wir haben da viel Nachholbedarf.
Oh ja, also es gibt andere Länder,
auch den Bau von Stationen angeht, ja, viel zu große Zimmer immer noch mit viel zu viel Patienten, auch zu unruhig, lange Flure, ja, also die.
Alle sieht gleich aus, wie soll sich da ein Demenzpatient orientieren?
Ja,
ja, sieht alle gleich aus, könnte alle die Tür zur Toilette sein.
Also es gibt schon viel, was sich da bewegt, aber es ist eigentlich immer noch zu wenig und da muss man einfach in dem Moment sagen, da steht und fällt es dann einfach immer noch sehr mit dem Personal und da gibt es einen Satz, in der Ruhe liegt die Kraft. Beherrscht eure Körpersprache, ne, auch wenn man manchmal denkt, oh Gott, ja, aber beherrscht eure Körpersprache, denn der Patient, der vielleicht jetzt nicht mehr antwortet, oh, Sie sind aber heute gestresst, der fühlt diese gestresste Pflegekraft trotzdem und er reagiert dementsprechend auf Sie. Die spiegeln ja ganz oft einfach das, was wir ihnen entgegenbringen, nämlich, dass man genervt ist, dass man unter Druck ist, ne? Und das spiegeln die einem zurück, ohne das ja auch wirklich zu wollen. Und da ist wirklich in der Ruhe liegt die Kraft. Auf einen demenzkranken Patienten geht man niemals mit 2 oder 3 Kollegen zu, sondern da geht man alleine hin und versucht, den zu versorgen. Einfach, weil es dem Patienten auch zu viel sonst ist. Ja, also
da kann sich gar nicht auf mehrere Stimmen konzentrieren.
Nee, und auch nicht auf mehrere Hände, die ihn versorgen.
Nee, und dann hat der Angst, weiß nicht, was los ist.
Ja,
denkt, er wird entführt oder sonst irgendwas. Ja, also
an sich zu arbeiten und da darf man auch regelmäßig Fortbildungen zu besuchen, weil da gibt's auch immer ganz viele neue Ansätze oder auch ganz viele Ideen, wie man da auch sich als Team aufstellen kann, auch an sich selber arbeiten kann, sich auch selber nochmal reflektieren kann. Das ist wichtig, ne? Metaebene. Wir reflektieren uns auch einfach selbst. Und dann geht da schon eigentlich eine Menge auch.
Ja.
Wir natürlich immer sagen müssen, ja, wir haben wenig Zeit.
Gut, also Aufforderung zu Fachweiterbildung, Aufforderungen und hoffentlich gutes Fachwissen für euer Examen, weil war ja Wunschthema und beenden somit in diesem Sinne bis zum nächsten Reinhören diese Folge.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Willkommen bei Zartpflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Zartpflege für dein Examen bereit. Mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Zartpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.